Ja, während meiner Vorbereitung auf diese Predigt bin ich durch meinen 5-jährigen Sohn Joni zum Nachdenken gekommen, womit sich zum Teil diese Generation so leidenschaftlich beschäftigt. Er spielt aktuell Lego. Und nicht nur das klassische Lego, womit ich aufgewachsen bin, sondern Lego Ninjago. Die Grundlage von Lego Ninjago ist wie häufig der Kampf zwischen Gut und Böse. Dabei gibt es eine Gruppe von Ninja, bei denen ein Einzelner der Auserwählte ist. Das ist Lloyd, der goldene Ninjago. Und es gibt den bösen Lord Garmadon. Lord Garmadon aber ist ausgerechnet der Vater von dem auserwählten Lloyd. Und dieser Lord war nicht immer von Anfang an böse. Er wurde durch einen Schlangenbiss zum Bösewicht gemacht und wurde somit dazu verdammt, gegen seinen eigenen Sohn und dessen Freunde zu kämpfen. Es ist schon manchmal interessant, welche Parallelen es in manch kommerziellen Heldengeschichten und in biblischen Geschichten gibt. Denn auch in unserer Bibel finden wir jede Menge spannende Schlangengeschichten. Dabei geht es schon auf den ersten Seiten los. Lesen wir die Geschichte mit Adam und Eva im Paradies oder von Mose in Ägypten, bei dem sich der geworfene Stab in eine Schlange verwandelt. Heute will ich über eine der seltsamsten Schlangengeschichten reden, die ich persönlich kenne. In der geht es auch um Gut und Böse, um Schlangenbisse, Tod, Leben und Versöhnung. Sie steht im 4. Mose 21, 4 bis 9. Die Israeliten waren damals aus der Gefangenschaft Ägyptens durch Mose befreit worden und zogen durch die Wüste. Ich lese aus der Luther 2017. Da brachen sie auf vom Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete wider Gott und wider Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Und es ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sie sieht, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand die Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Stellen wir uns einmal die Situation in der Wüste bildlich vor. Am Tage war es sehr heiß, in der Nacht war es sehr kalt und jeden Tag dasselbe Essen. Montags Manna mit Wachteln, Dienstag Wachteln mit Manna, mittwochs gab es wieder Manna mit Wachteln und so weiter. Das ist doch so, wie wenn wir jeden Tag Leberkässemmel mit süßem Senf essen müssten. Das geht bestimmt einige Tage gut, aber ab einem bestimmten Tag können wir das Zeug nicht mehr sehen. Und während wir an der knusprigen Kruste unseres Leberkäses rumkauen, erscheint vor unserem inneren Auge ein frischer Eisbergsalat mit Mais, Bohnen und einer kühlen Cocktailsoße. Da haben wir nur noch einen Wunsch, wieder mal einen ganz ordinären Salat zu essen. Hitze, Kälte, Hunger und Durst, einseitige Ernährung, vielseitige Gefahren. Das alles haben die Israeliten ausgehalten. Aber als sie an das jetzt auftauchende Umleitungsschild kamen, da war der Bogen überspannt. Wir selbst wissen doch, wie das ist. Der Mensch ist unwahrscheinlich belastbar, aber jeder hat irgendwo seine Grenze. Und wenn diese Grenze überschritten wird, klappt er zusammen. Und dieses Umklappen war für das Volk Israel dieses Umleitungsschild. Als sie da ankamen, da brach, wie der Text hier beschrieben, eine Revolution aus. Und das kam so. Die Israeliten wollten nach Kanaan. Und um nach Kanaan zu kommen, mussten sie durch das Hoheitsgebiet der Edomiter. Doch die Edomiter erlaubten den Israeliten die Durchreise nicht, sondern stellten ein großes Umleitungsschild auf, mit dem Pfeil in Richtung Wüste. Länge der Umleitung 150 Kilometer. Wir wissen doch gut, wie sich sowas anfühlt. Da sind wir zum Beispiel mit dem Auto unterwegs. Wir haben ein Ziel und die Fahrt darauf perfekt abgeschätzt und getimt. Dann kommt plötzlich so ein blödes Umleitungsschild, das uns mindestens wieder eine Stunde Fahrt kostet. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Weg und redete gegen Gott und gegen Mose. Solange alles glatt geht, da gehen wir in die Gemeinde und der Glaube an Gott fällt uns selbstverständlich leicht. Sobald es aber beschwerlich wird, fällt uns auch der Glaube an Gott schwer. Wenn es bei uns im Leben nicht so läuft, wie wir es wollen, da fangen wir doch nicht selten an, uns zu beschweren. Und das Erste, was her muss, ist natürlich ein Sündenbock. Denn Schuld, das ist klar, Schuld sind eigentlich immer die anderen. Auf die Idee, dass ich selber vielleicht auf dem falschen Weg geraten sein könnte, komme ich doch zu allerletzt. Nein, wir sind doch okay und die anderen haben den Mist gebaut. Das sind die da oben, das ist eher der da oben, das ist Gott. Der hätte doch gefälligst besser aufpassen müssen, damit in unserem Leben alles glatt läuft. Und dann kommt es zu dieser weltberühmten Frage, warum hat Gott das zugelassen? Hierzu würde ich gerne ein paar Gedanken von mir mit euch teilen. Gott hat uns bestimmte Ordnungen gegeben. Wichtig sind dabei hier seine 10 Gebote. Und Gott sagt in seinem Wort immer wieder, wenn ihr euch daran richtet, dann geht ihr einen gesegneten Weg mit mir. Und wenn nicht, dann könnt ihr mal davon ausgehen, dass vielleicht etwas auf eurem Weg schieflaufen könnte. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir fahren bei Rot über eine Kreuzung und es kracht. Wir steigen aus, werfen einen Blick auf unser kaputtes Auto und dann auf den daneben stehenden Verkehrspolizisten und dann stellen wir ihm die Frage, wie konnten sie das zulassen? Hier ist doch eindeutig der Fahrer schuld und nicht der Verkehrspolizist. Oft kommt es mir so vor, dass wir den Warnungen Gottes absichtlich nicht folgen wollen, dann hinfallen und die Frage stellen, wie konntest du das zulassen? Eigentlich ist dieses Verhalten doch manchmal unüberlegt, unfair und unlogisch. Sobald ein Verkehrsunfall da ist, könnte man sich doch auch besser die Frage stellen, haben wir Gott in unser Auto, als wir in unser Auto eingestiegen sind, eingeladen mitzufahren? Oder sind wir, wie auch ich so oft, rein ins Auto, Musik an, Zündschlüssel rum, Gas geben und losfahren. Wenn wir Gott gar nicht darum beten oder gebeten haben mitzufahren, wenn wir gar nicht seinen Schutzengel bei uns haben wollen und wenn wir ihn gar nicht gebeten haben, dass wir gesund zum Ziel kommen, dann brauchen wir uns doch eigentlich nicht zu wundern, wenn irgendwann mal etwas Deutliches passiert. Jedenfalls war Gott, bevor wir unsere Fahrt angetreten haben, schon längst da und hat auf unsere Einladung gewartet. Deswegen finde ich es so oft unfair, wenn immer erst dann, wenn es geknallt hat, nach Gott gefragt wird, wie nach diesem Verkehrspolizisten. Und wenn dann schon die Frage gestellt wird, warum hat Gott das zugelassen, dann müssten wir es ja auch gleichzeitig zulassen und fragen, wie konnte Gott das zulassen, dass wir in unserem Leben schon x-mal bei Rot über die Kreuzung gefahren sind und seine Ratschläge außer Acht gelassen haben. Und Gott hat uns nicht in einen Unfall fahren lassen, sondern bewahrt. Und es geht uns gut. Wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir wie die Israeliten damals doch Gott viel zu oft die Zulassung, in unserem Leben reinzureden, entzogen. Auch gesellschaftlich. Ihr könnt euch bestimmt noch daran erinnern, wie vor Jahren an der EU-Verfassung gebastelt worden war. Und einer der Hauptstreitpunkte war, wird der Name Gott schriftlich erwähnt oder nicht? Europa hat offiziell entschieden, der Name Gottes hat in der Verfassung nichts zu suchen. Wir lassen uns von Gott in unsere europäischen Staatswesen nicht reinreden. So ist doch eigentlich die Situation. Gott wurde schon längst die Zulassung entzogen, in unser Leben reinzureden. Und die allermeisten Menschen, die ich persönlich auch kenne, verbitten es sich, ja, auf Gottes Ratschläge zu hören. Es interessiert doch überhaupt nur noch sehr wenige, wenn einer sagt, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen und so weiter. Gott, warum? Das war die Frage der Israeliten, als die hier an das Umleitungsschild kamen. Als ihr Weg mal anders ging, als sie sich das so bisher gedacht haben. Gott, warum? Allerdings ist die Frage in manchen Fällen auch wiederum berechtigt. Vielleicht kommt jeder Mensch im Leben irgendwann mal an so einen Punkt, wo man diese Frage stellt. Sogar Jesus hat die Frage schon mal gestellt, als er am Kreuz hing, ganz am Ende, kurz vor seinem Tod. Da hat Jesus zu Gott gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus kannte also diese Frage sehr gut. Ich denke, dass es auch ein entscheidender Unterschied ist, ob wir diese Warum-Frage als gläubige Menschen stellen, so wie Jesus, oder ob wir sie als nichtgläubige Menschen stellen. Ich meine, für die, die Gott nicht kennen, ist Gott ja nichts weiter als ein Gedankenspiel. Und was Zweifel an Gott ist, davon haben richtige Atheisten keine Vorstellung. Was Zweifel an Gott ist, das weiß nur der, der an Gottes Gegenwart glaubt. Wir wissen es doch aus Erfahrung. Auch wenn wir unser Leben in die Hände von Gott legen, können Dinge in unserem Leben passieren, die wir nicht verstehen und auch oft nicht einordnen können, mit denen wir vielleicht einfach nicht fertig werden. Da fängt der Zweifel an Gottes Güte an zu bohren und wir merken, dass der Zweifel lebensgefährlich werden kann. Natürlich kenne ich diese Frage in meinem Leben auch. Es gab Ergebnisse, die mich sehr aus der Bahn geworfen haben und ich kurz davor stand, nicht im Glauben weiterzumachen. Und wenn ich sehe, was gerade schwere Krankheiten, wie zum Beispiel Krebs, mit Menschen und Familien machen. In der letzten Woche ist der Bruder unserer Nachbarin mit 39 Jahren an Krebs gestorben. Er hinterlässt seine Frau mit 3 Kindern. So etwas macht mich ratlos und fassungslos. In so einer Realität habe ich auf diese Frage, warum lässt Gott das zu, keine Antwort. Meine entscheidende Hilfe ist dann häufig nur die, wir wissen, dass Gott unser Vater ist und er will uns nichts Böses. Ganz im Gegenteil. Er hat den allumfassenden Überblick und er macht keine Fehler. Und dass er in der Bibel sagt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Eine absolut endgültige Antwort auf diese Frage für jede Situation gibt es also für uns nicht, aber für Gott. Oft steht auch hinter dieser Frage die Meinung, Gott packt's nicht mehr. Er hat den Überblick verloren. Der macht eben Fehler. Der ist unfähig. Und das sind ja nicht nur Zweifel an Gottes Fähigkeiten, sondern auch an Gottes Güte und an seinen Verheißungen. Die Israeliten hatten von Gott die Verheißung bekommen, dass er sie nach Kanaan bringen würde. Aber die Israeliten, die hatten kein Vertrauen mehr zu Gott, dass Gott das fertig bringen würde. Das ist meines Erachtens das, was die Bibel hier Sünde nennt. Unglaube, Ungehorsam, mangelndes Vertrauen. Auf dieses Misstrauen heraus entsteht dann dieser Vorwurf und diese Auflehnung der Israeliten gegen Gott. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Statt darüber froh zu sein, dass die überhaupt noch etwas zu essen haben, gehen sie auf die Barrikaden und haben noch eine große Klappe. Anscheinend haben die keinen Durchblick mehr, wie das Ganze zuvor gelaufen ist. Gott hat sie aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Haben sie vergessen. Gott hat sie gesund und wohlbehalten durch das Rote Meer hindurchgeführt und auch vor den nachjagenden Ägyptern gerettet. Haben sie vergessen? Gott hat ihnen versprochen, sie persönlich nach Kanaan zu führen. Das haben sie vergessen. Und dass sie nicht gleich nach Kanaan kamen und jahrelang durch die Wüste irren mussten und dass es ihre eigene Schuld war, haben sie auch vergessen. Alles vergessen, aber Auflehnung wegen Essen. Uns ekelt vor dieser mageren Speise. Ich denke, wir können eine ganze Weile gegen Gott meckern. So etwas schmeißt Gott, den Schöpfer des Universums, nicht gleich von seinem Thron. Gott ist da zum Glück hart im Nehmen. Der kennt die Auflehnung seiner geliebten Menschen von Anfang an. Eigentlich brauchen wir uns doch ehrlicherweise nicht wundern, wenn Gott vielleicht eines Tages auf eine andauernde Meckerei auch mal hart reagiert. In dieser Geschichte ist es so. Da sandte Gott feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Das ist ja nun nicht gerade eine feine englische Art, wie Gott sich hier bei seinem geliebten Volk in Erinnerung bringt. Das passt vor allen Dingen überhaupt nicht zu unseren Vorstellungen zu dem liebenden Gott. Gott ist doch eigentlich dazu da, uns die Fliegen zu verscheuchen, aber nicht uns mit Scharen von feurigen Schlangen zu ärgern. Leider müssen wir hier jetzt mal nicht von unserem liebenden Gott reden. Wir reden hier von dem Gott der Bibel. Und die Bibel sagt auch, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ich weiß, das ist schwierig. Von dieser Seite Gottes wollte die Menschheit noch nie etwas wissen. Aber die Bibel sagt ja nicht nur, dass Gott den Sünder liebt, sondern auch, dass Gott die Sünde hasst. Sie spricht vor allen Dingen über die Folgen der Sünde. Und unsere Schlangengeschichte ist eine eindeutige Auslegung des Bibelwortes: Die Folge der Sünde ist der Tod. Die Sünde ist im wahrsten Sinne des Wortes ein tödliches Gift. Ihr kennt bestimmt alle Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid ist ein Gas, das ist garantiert unsichtbar. Es ist garantiert geruchslos und es ist garantiert tödlich, wenn das in unsere Lungen gelangt. So würde ich es mit der Sünde vergleichen. Wenn wir die in unser Leben reinlassen, dann merken wir am Anfang meistens nicht, wie gefährlich das ist für uns. Aber die Sünde vergiftet unser Leben und führt letztendlich zum Tod. Freunde von mir würden jetzt sagen, mal langsam hier. Das darf man ja alles nicht zu wörtlich nehmen. Der liebe Gott wird das schon nicht so verbissen sehen. Also den Israeliten, die von den Schlangen gebissen wurden, nahmen das verbissen ernst. Die vergingen vor Angst und Furcht. Überall Sterbende im Lager und Tod. Und dann rannten sie in ihrer Angst erstmal zu Mose und sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen Gott und dich gemeckert haben. Mit anderen Worten, es bricht im Lager eine Bekehrungswelle aus. Menschen kehren um zu Gott. Und das ist es, was Gott eigentlich möchte. Was er eigentlich erreichen will, durch seine Güte und durch seine Gerichte. Und was er auch heute erreichen will bei uns. Er will uns erreichen. Er möchte, dass wir seine Ratschläge annehmen, dass wir ihn auf jeder Autofahrt mitnehmen und dass er das Lenkrad übernimmt und wir ihm bewusst vertrauen. Als die Israeliten merken, dass ihre Ablehnung gegen Gott ihnen den Tod brachte und als sie sich bekehrten und um Vergebung baten, da sagte Gott zu Mose, mach dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Echt verrückt, dass Gott feurige Schlangen schickt, um sein müdes Volk munter zu machen, ist schon außergewöhnlich genug. Aber dass er eine Schlange auf die Stange hängen lässt, um die Menschen heil zu machen, das klingt einfach unsinnig. Und ich nehme an, dass damals manche Menschen das auch gedacht und gesagt haben. Es gab bestimmt welche, die zu Mose gegangen sind, was du uns da sagst, das ist doch Unsinn. Einfach auf die Schlange sehen und zack, sind alle unsere Wunden weg? Das glaubst du doch selbst nicht. Uns kann kein Arzt mehr helfen und da wird uns deine komische Schlange auch nicht helfen. Da starben einige, weil sie zu stolz waren, um einen bittenden Blick auf die eherne Schlange zu werfen. Andere werden argumentiert haben, nun ja, wenn die wenigstens aus Gold wäre oder kostbares Metall, aber einfaches Kupfer, was wird das nützen? An sowas zu glauben, ist doch primitiv. Und da starben einige, weil ihnen die Schlange als Rettungsmittel zu primitiv war. Wieder andere werden gesagt haben, ja, es klingt zwar primitiv, aber vielleicht hilft es ja tatsächlich. Muss ja nicht gleich sein. Morgen ist auch noch ein Tag. Heute fühle ich mich noch ganz okay. Wenn es mir morgen schlechter geht, kann ich ja mal morgen bei der Schlange vorbeischauen. Und auch während die so redeten, da trat das Gift seine Wirkung und es war zu spät, die rettende Schlange zu erblicken. Die starben, weil sie den entscheidenden Moment verpasst haben. Es gibt Momente in der Geschichte, die zwischen Gott und uns einmalig sind. Die kommen so nicht wieder vor. Es könnte auch ein zu spät geben. Wieder andere werden dargelegen haben und haben sich nur mit ihren eigenen Wunden beschäftigt, ob es an der Hand oder am Fuß wehtat. Die sahen immer nur auf sich und auf ihre eigenen Probleme, aber nie auf die rettende Schlange und starben auch. Das ist mir jetzt peinlich. Einfach an der Seite draufdrücken. Ja, danke. Genau. Und haben sich nur mit ihren eigenen Wunden beschäftigt, ob es an der Hand oder am Fuß wehtat. Die sahen immer nur auf sich und auf ihre eigenen Probleme, aber nie auf die rettende Schlange. Und die starben auch. Und dann waren da diejenigen, die machten genau das, was Gott gesagt hatte. Die glaubten, was Gott sagte, auch wenn das primitiv oder unmöglich klang. Die nahmen ihn beim Wort. Sie sahen die Schlange an und starben nicht. Sie wurden gerettet, so steht es hier im Text. Das kann man doch nicht so wörtlich nehmen. Das kann doch kein moderner Mensch ernst nehmen. Warum eigentlich nicht? Jesus, der ja für uns auch ein ganz vernünftiger Mensch gewesen ist, der hat diese Geschichte sehr, sehr ernst genommen. Die hat er sogar auf sich selbst bezogen. Dazu hat er sich im Johannesevangelium Kapitel 3 so geäußert. So wie Mose, die in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben und nicht verloren gehen. Im Klartext heißt das für mich, wer auf ihn schaut, stirbt nicht. Wenn wir uns Jesus bei der Kreuzigung ansehen, dann sehen wir ihn vor uns, wie er damals zwischen Himmel und Erde in der knallenden Mittagssonne hing, von Gott und Menschen verlassen, und wie er die Lippen bewegt hat und noch bevor er starb gesagt hat, Vater, vergib denen. Er hat noch als sterbender Gott gebetet, seinen Mördern zu vergeben. Wir alle sind von der gleichen Schlange gebissen worden. Wir alle sind von dem gleichen Gift verseucht worden. Wir alle sind durch den gleichen Tod bedroht. Und wir alle haben bei Jesus die gleiche Chance. Nämlich, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus möchte, dass wir leben und dass unser Leben gelingt. Es gab schon etliche, die zu mir kamen und gesagt haben, das klingt ja alles ganz gut, aber ich bin ja noch so jung. Ich möchte erst mal ein bisschen was erleben, vom Leben was haben. Die meisten denken doch, wenn man sich bekehrt, dann ist der Spaß am Leben vorbei. Dabei finde ich das genau umgekehrt. Jesus selbst hat gesagt, ich bin in die Welt gekommen, um euch ein Leben zu bringen, das euch rundum genügt. Ich bin das Leben. Solch ein Leben mit Jesus heißt nicht, dass er alle Probleme aus dem Weg räumt. So haben es sich wahrscheinlich die Israeliten damals anfangs gedacht. Am Anfang, als sie zu Mose kamen, haben sie gemeint, er könnte ihnen alle Schlangen aus dem Weg räumen. Mose, bitte sieh zu, dass Gott uns die Schlangen vom Hals hält. So hätten wir das wahrscheinlich auch gerne. Wir wissen aber, dass Gott die Probleme des Lebens nicht einfach aus dem Weg räumt. Und er gibt uns auch keine Garantie für ein Leben ohne Probleme. Gott gab uns aber Jesus. Und er gibt uns die Kraft, unsere Probleme anzupacken oder manchmal auszuhalten. Und er vergibt uns das, was falsch gelaufen ist. Wenn wir zu ihm schauen und ihn annehmen, dann brauchen wir nur das zu glauben, was Jesus selbst als letztes Wort am Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Jesus erträgt ohne Rache am Kreuz die Feindschaft der Menschen und schafft so Versöhnung. Lasst uns ihm dafür danken und dies im nächsten Lied zum Ausdruck bringen. Amen.